Ihr konntet ja anhand der Lesung ja schon erkennen, worum es heute geht. Gott will ja unter seinem Volk wohnen. Das ist sein Ziel, das er von Anfang an hatte. Also er hat ja Israel aus Ägypten rausgeholt. Mit dem Hauptziel, sich ein Volk zu schaffen, unter dem er wohnen kann. Das wiederum zum Ziel hat, dass alle anderen Völker drumherum, um Israel herum, inspiriert werden davon, dass sie einen Gott haben und dass sie lernen können davon, wie es aussieht in einer Theokratie, also einem Volk, wo Gott König ist. Nicht Monarchie oder Demokratie oder Diktatur, sondern Theokratie. Ein Volk, in dem Gott König ist. Wie wird da zusammengelebt? Wie geht es um Rechtssachen? Wie ist das Miteinander? Wie ist der Umgang miteinander? Und dadurch wollte sich Gott verherrlichen in Israel. Also er hat durch das Brüderpaar Mose und Aaron Israel einen großzügigen Auszug aus Ägypten geschenkt. Er hat die Ägypter sogar noch gefügig gemacht. Die haben ja jede Menge Gold und Silber mitgegeben. Und in der Wüste war es dann halt so, dass Theorie und Praxis ja oft nicht so zusammenpassen. Das heißt, es sind keine Marionetten ausgezogen, diese mehr als 600.000 Männer, dazu noch die Frauen und die ganzen Kinder, sondern das waren dann Karlas, Christophs, Joachims, Marions und so weiter. Also Individuen, ja, jeder so für sich und jeder denkt, hier ist was, das ist so. Also Menschen aus Fleisch und Blut, wo jeder so seine eigene Meinung hatte und einfach die Sachen nicht so funktionierten, wie Gott sich das ursprünglich ja gedacht hatte. Also eben keine Marionetten, Menschen, ja, selbstbestimmende Menschen. Gott hat dann Mose in der Wüste die Anleitung zum Bau einer Stiftshütte gegeben. Und das Ziel war, dass die Israeliten erkennen, es gibt einen Ort, wo Gott ihnen begegnen wollte. Und diese Stiftshütte war gar nicht so groß, in etwa, man kann die Elle so und so auslegen, 45 bis 52 Zentimeter, also in etwa 50 Meter lang, 25 Meter breit. Länger war das Ganze nicht. Und in diesem Zelt, das da mitten in der Wüste stand, ging es eben darum, dass Gott den Menschen dort begegnen wollte. Die Wichtigkeit der Stiftshütte oder den Bau der Stiftshütte kann man daran erkennen, dass insgesamt 13 Kapitel im zweiten Buch Mose nur darauf aufgewendet werden oder nur diese Beschreibung des Baus der Stiftshütte erzählt. 13 Kapitel lang geht es darum. Und sie erklärt eben als Schattenbild und Symbol die Heiligkeit Gottes und die Sündhaftigkeit des Menschen, welches eben eine unüberbrückbare Hürde darstellt. Die Stiftshütte war für die Israeliten der von Gott anerkannte Ort, wo er unter ihnen wohnte und ihnen begegnen wollte, wo abgesondert von der Außenwelt sein Wille bekannt gegeben werden sollte. Das war das Ziel der Stiftshütte. Durch die Stiftshütte lehrte Gott sein Volk schon von Anfang an über die Grundlage seines Erlösungsplanes. Sie verkündigte in einfachen Bildern den Kern der guten Botschaft. Erlösung der ganzen Menschheit von Sünde und Tod durch einen göttlichen Retter. Und durch die Stiftshütte erfuhr Israel auch, dass es zwischen ihnen und ihrem Gott eine Scheidung gab. Einen heiligen Ort, von dem sie ausgeschlossen waren. Aber sie lernten auch, dass es einen Weg zurück zu Gott gab, nämlich durch die Vermittlung eines Priesters aufgrund eines Opfers. Das ist der Grundgedanke der Erlösung des Menschen. Es gibt nur eine Möglichkeit, zu Gott zurückzukommen, nämlich durch das Opfer eines Priesters. Und Jesus Christus hat eben durch den Opfertod am Kreuz die Menschen zu Gott zurückgebracht. Es sind einige Symbole, die wir in der Stiftshütte erkennen können. Zunächst ist draußen die Eingangstür. Wie kommen wir hinein? Und hier steht geschrieben in Johannes, Kapitel 10, Vers 9, ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, wird er selig werden. Also der Eintritt in diese Stiftshütte ist durch diese Tür Jesus Christus. Nachdem wir eben durch die Tür hineingegangen sind, kommen wir zu dem Altar. Ja, vorne bei der Eingangstür stand der Altar. Und der Altar ist das Symbol für Opferung. Und wir kommen da vorbei und wissen, wenn wir durch Jesus hineingegangen sind, sind wir automatisch verbunden mit seinem Tod. Wir wissen, was Jesus für uns getan hat. Das heißt, dass er auf dem Altar sein Leben geopfert hat für uns. Aber auch, er spricht zu uns und sagt in Lukas 14, 33, jeder von euch, der sich nicht lossagt von allem, was er hat, der kann nicht mein Jünger sein. In diesem Abschnitt geht es darum, wer nicht seinen Vater, seine Mutter, seine Frau, seine Kinder und dazu sich selbst hasst, der kann mir nicht nachfolgen. Also wer sich nicht lossagt von allem, wer das nicht auf den Altar bringt, der kann mir nicht nachfolgen. Also diese Bereitschaft, die Jesus hatte, ans Äußerste zu gehen, fordert er auch von seinen Nachfolgern. In der Stiftshütte, nach dem Altar, war das Becken. Und dieses Becken ist das Symbol für die Taufe. Hier stirbt der alte Mensch und ein neuer wird geboren. Und dadurch bekommen wir den Heiligen Geist, der durch das Öl symbolisiert wird. Wisst ihr nicht, dass alle, die wir auf Christus Jesus getauft sind, die sind in seinen Tod getauft. So sind wir ja mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod, damit, wie Christus auferweckt ist von den Toten durch die Herrlichkeit des Vaters, auch wir in einem neuen Leben wandeln. Römer 6, 3 und 4. Also, der alte Mensch stirbt und ein neuer wird geboren. Wenn wir dann weiter eintreten ins Heilige, in der Stiftshütte, das sind die Schaubrote. Die 12 Schaubrote, die dort aufgestellt sind, symbolisieren das Wort des Lebens. Das heißt, das Wort Gottes, von dem wir essen sollen, was uns Nahrung gibt. Und dadurch lernen wir Jesus besser kennen, wir lernen Gott besser kennen. Und wenn wir ihn besser kennenlernen und seine Gebote halten, haben wir Zugang zum Innersten der Stiftshütte, dort wo die Bundeslade ist, haben wir Zutritt zum Allerheiligsten. Jesus ist in der Stiftshütte genau den umgekehrten Weg gegangen, den wir gehen müssen. Er war zu Beginn im Allerheiligsten. Er war bei Gott. Er war Gott. Und er verließ das Allerheiligste. Er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, war den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, ja zum Tode am Kreuz. Ihr kennt die Stelle aus Philipper 2. Er war im Allerheiligsten, verließ es, kam dann zu den Schaubroten, also zum Wort Gottes. Wir kennen die Stelle, wo er als 12-Jähriger in Jerusalem bei den Schriftgelehrten schon so einen Eindruck hinterlassen hat, weil er ein derartiges Wissen über die Tora hatte. Also er hat in der Zeit, bis er auftrat, die Schriften studiert und kannte alles in- und auswendig. Als drittes ist er dann zum Taufbecken gegangen und hat sich von Johannes dem Täufer taufen lassen. Und als viertes hat er den Schritt gemacht und hat sich dann am Opferaltar selbst geopfert zur Erlösung der Menschheit. Später in der Geschichte Israels gab es ja dann, nachdem David König wurde, wurde Jerusalem erobert und unter seinem Sohn, unter David wurden schon die ganzen Materialien angeschafft, aber unter seinem Sohn Salomo kam es dann zum Tempelbau in Jerusalem. Das heißt, Israel hatte hinfort nicht mehr ein bewegliches Heiligtum, sondern ein Zentralheiligtum, der Tempel in Jerusalem. Der wurde zwar einmal zerstört, aber dann wieder aufgebaut. Aber hinfort war klar für die Israeliten, Wir haben einen Ort, an dem Gott uns begegnen will. Das haben sie verstanden. Hier ist ein Ort, wo unsere Sünden vergeben werden, wo geopfert wird für uns. Etwas, was wir brauchen, damit wir unserem Gott näher kommen. Wo Priester da sind, die Opfer, wo wir unsere Opfergaben bringen können, wo Blut fließen muss. All diese Dinge, das ist für die Israeliten bekannt gewesen. Dieses Zentralheiligtum in Jerusalem wurde 70 nach Christus durch Titus zerstört. Die Bundeslade ist verschwunden. Die gibt es seitdem nicht mehr aufgefunden worden. Damit ist klar, es gibt jetzt einen neuen Ort, einen neuen Platz, wo Gott den Menschen begegnen will. Und dieser Ort wird beschrieben in Epheser 2. Hier heißt es, so seid ihr nun nicht mehr Gäste oder Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen, erbaut auf den Grund der Apostel und Propheten, da Jesus Christus der Eckstein ist, auf welchem der ganze Bau ineinander gefügt wächst zu einem heiligen Tempel in dem Herrn. Durch ihn werdet auch ihr miterbaut zu einer Wohnung Gottes im Geist. Das heißt, hinfort gibt es nicht mehr diesen einen Tempel für das eine Volk, sondern das Versprechen an Abraham wird wirklich wahr, dass es durch das eine Volk der Glaube zu allen Nationen gelangt. Und überall sollen Tempel gebaut werden, wo Gott in der ganzen Welt Menschen begegnen möchte. Auch hier in der Wandsbeker Allee 68 ist ein Tempel, in dem Gott wohnen möchte. Und hier den Menschen begegnen will. Und genauso wie er damals vor 3.500 Jahren beim Auszug Israels unter seinem Volk wohnen wollte und seine Rechte und seine Bestimmungen weitergeben wollte, sodass nicht nur sein Volk das versteht, sondern auch die Nationen darum drumherum erleuchtet werden von diesen Umständen, von diesem einen Umstand, dass Gott mitten unter einem Volk wohnt, so soll es auch heute noch sein, dass jede Gemeinde, die an diesem lebendigen Gott hängt, seine Wohltaten verkündigen soll. Dass man merkt, hier ist hier etwas anders, weil Gott in dieser Gemeinde wohnt. Es ist also die Gemeinde, der Ort, wo Sündenvergebung stattfindet. Der Ort, wo dieses Bewusstsein kommt, Jesus Christus ist für die Sünden gestorben. Aber es gibt jede Menge Anweisungen eben für das Zusammenleben in dieser Gemeinde. Einer achte den anderen höher als sich selbst, zum Beispiel. Etwas von Gottes Wort an uns gerichtet, wie ein Zusammenleben funktionieren soll. Es heißt zum Beispiel auch, du sollst dich um den Balken in deinem eigenen Auge kümmern und dann hingehen zu deinem Bruder oder zu deiner Schwester und den Splitter aus ihrem Auge ziehen. Und das passiert uns doch immer wieder, oder? Wir denken, der andere, der hat doch ein Brett vor dem Kopf. Kein Balken im Auge, ein Brett vor dem Kopf. Wenn der doch so wäre wie ich, oder wenn der das so sehen würde wie ich. Und Jesus sagt hier, kümmere dich du um deinen Balken. Kümmere dich um deine Sichtweise. Kehr um und dann geh hin und zieh den Splitter aus dem Auge deines Bruders. Seid niemandem etwas schuldig, außer dass ihr euch untereinander liebt, denn wer den anderen liebt, der hat das Gesetz erfüllt. Römer 13, 8. Also das ganze Gesetz hängt wirklich in diesem Punkt drinnen, den anderen zu lieben wie sich selbst. Das heißt, ihm nichts Schlechtes zu wollen, nicht ihm Schlechtes anzutun, sondern das Gute zu wollen für den anderen. Und dann gibt es noch die christliche Haustafel, wie sie genannt wird. Das sind die Ehefrauen, die sich den Männern, zuerst einmal sollen wir uns einander in der Furcht Christi unterordnen, die Frauen sollen sich den Männern unterordnen, die Männer sollen ihre Frauen lieben, Die Kinder sollen in Liebe erzogen werden. Die Verantwortlichkeit der Eltern gegenüber den Kindern, der Verantwortlichkeit der einzelnen Christen gegenüber dem Staat, der Verantwortlichkeit gegenüber aller Obrigkeit. Wir sollen untertan sein jeder menschlichen Ordnung, das heißt auch im Unternehmen Vorgesetzte zu schätzen, zu achten. Wir sollen dafür sorgen, dass wir eben Lichter in dieser Welt sind. Das sind jetzt viele Anweisungen, viele Dinge, die aus dem Wort Gottes erkennbar sind, die Gott umgesetzt haben möchte in seiner Gemeinde. Wir können uns fragen, wo ist der Punkt, wo der Geist gedämpft wird, wo sich Gott zurückzieht aus einer Gemeinde? Ist es dann, wenn die Lieder ein bisschen schief singen, schief hängen oder die Töne nicht getroffen werden? Ist es dann, wenn die Predigtzeit also zu lang ist? Oder ist es dann, wenn du in deinem Herzen gegenüber deinem Nächsten Groll hegst und nicht davon umkehrst? Ist es dann, wenn du siehst, dass du etwas Gutes tun könntest beim anderen und es nicht machst? Wir können einem Menschen vielleicht mal nahe kommen. Ja, Ehepartner sind sich sehr nahe oder gute Freunde sind sich sehr nahe. Oder es gibt Situationen, wo das Herz des anderen rauskommt und dann sieht man etwas. Aber Gott, der geht rein und er weiß alles von jedem Einzelnen von uns. Der weiß um unsere Einstellungen, der weiß um unsere Vorbehalte, die wir haben. Und das sieht er. Und er möchte, dass Liebe, dass wir in Liebe miteinander umgehen. Der Maßstab ist ja gar nicht so hoch. Er sagt, er ertragt einander in Liebe. Ja, werdet nicht beste Freunde, sondern ertragt einander in Liebe. Er weiß wohl, dass wir verschieden sind und dass es nicht so einfach ist, mit verschiedenen Menschen umzugehen. Aber trotzdem möchte er, dass wir im Herzen diese Einstellungen gegenüber dem anderen vor ihn bringen, vor den Opferaltar bringen und dass er uns hilft, das zu verändern. Das ist ja auch der Sinn des Christseins, dass wir aus eigener Kraft vieles nicht erreichen können, sondern Gott kann Dinge bewirken, Gott kann unsere eigenen Herzen verändern. Das Wollen muss nur von uns kommen und wir müssen ihn reinlassen, um das in unserem Herzen zu verändern. Und dann wird Gott auch leben in seiner Gemeinde. Dann wird er auch wirken, dann wird er auch arbeiten und die Dinge tun, die wir dann manchmal so mit Kraft versuchen und sowieso nicht zustande bringen, passieren einfach durch ihn. Das ist die Idee, die Jesus hat. Das ist die Idee, die Gott hat. Er hat ein schönes Bild gezeigt vom Auszug der Israeliten mit der Stiftshütte über den Tempelbau hin bis zur Gemeinde, wie es funktionieren kann. Wir wissen auch um die schlechten Sachen, die passiert sind mit Israel, wenn man das nachliest und wie viele gestorben sind und wie viele nicht das Land erreicht haben und so weiter. Gott hat sich aber trotzdem nicht abbringen lassen von seinem Plan, das bis zum Ende durchzuziehen. Und er wird es auch mit uns machen. Er wird auch heute und vielleicht in, ich weiß nicht wie vielen Jahren, noch immer mit Christen dieselben Pläne verfolgen, bis das Ende erreicht ist. Wann das soweit sein wird, wissen wir nicht. Allerdings lässt sich Gott nicht davon abbringen. Aber hier und heute und jetzt, so wie wir sind, ist es unsere Entscheidung, wollen wir, dass der Gott, der sich anbietet, hier mitten unter uns zu wohnen, sind wir bereit dazu? Treffen wir die Entscheidungen in unserem Herzen? Oder verachten wir das und gehen unseren eigenen Dingen weiter nach? Die Entscheidung liegt bei jedem Einzelnen. Und das war es eigentlich schon, was ich heute sagen wollte. Amen.